Am Schluss unserer kleinen Predigtreihe über den Lebensstil der Anbetung wollen wir fragen, ob es besondere Lebenssituationen gibt, in denen die Anbetung Gottes angebracht ist. Wann sollten wir Gott vor allem anbeten? Die einen werden sagen, im Gottesdienst der Gemeinde. Das stimmt natürlich und darüber haben wir ja schon nachgedacht. Gott wohnt da, wo sein Volk ihm Loblieder singt. Das ist ganz klar. Also, immer dann, wenn wir uns im Namen Gottes versammeln, sollten wir auch eine Zeit zum Lob Gottes einplanen. Egal, ob wir 3, 50 oder 500 Leute sind. Andere würden sagen, na, wir sollen Gott doch immer loben. Also ständig ein Loblied auf den Lippen haben. Auch sie haben recht. Sie denken etwa an Bibelsprüche wie, ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Also jederzeit Gott loben, wo immer man sich auch gerade aufhält. Immer und immer wieder ein Loblied trällern oder einen auswendig gelernten Psalm oder Bibelvers vor sich hin murmeln. So wie die orthodoxen Juden. Da legen die Männer morgens für den Tag die Gebetsriemen mit den Schächtelchen an. Da drin sind Worte aus der Tora enthalten. Und dann murmeln sie den ganzen Tag, wenn sie strenggläubig sind. Gebete und Bibeltexte aus dem Alten Testament. Immer mit einer Kippa auf dem Kopf. Das Käppchen ist ein Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. Viele Juden tragen es den ganzen Tag über und ständig sind sie dabei, hin und her zu wippen und mit ihrem ganzen Körper Gott zu loben. Den ganzen Tag. Sie nehmen das also ganz wörtlich, möglichst viel Zeit des Tages mit dem Lob Gottes zu verbringen. Auch wenn das für manche Christen weltfremd erscheint, etwas abgehoben und in unserer Zeit auch nicht wirklich praktikabel. Und manche haben sicher auch recht, wenn sie darin ein hohles Ritual erkennen, das einfach routiniert abgespult werden soll. Trotzdem, ein bisschen können wir von dieser Praxis der Juden lernen, auch wenn wir das nicht eins zu eins umsetzen können und wollen. Ein kleines Lobliedchen im Auto trällern, einen Bibelvers auf dem Spaziergang im Wald vor sich hin murmeln, eine Lobpreis-CD bei der Hausarbeit in den Player einlegen und mitsingen. Was auch immer dir einfällt, Gottes Lob mag dich den ganzen Tag über begleiten. Lass dir was einfallen. Nun kann es aber auch noch spezifische Situationen geben, wo das Lob Gottes besonders angebracht erscheint, wo es eine ganz tolle Kraft entfaltet und dich stärkt und Gott ehrt. Da habe ich nun mal in die Bibel geschaut und ein paar hilfreiche Stellen gefunden, die dich zum Lob Gottes ermutigen können. Vielleicht findest du weitere interessante Bibelworte, dann lass es mich wissen. Wann also sollten wir Gott besonders loben? Erstens, wenn wir über die Schöpfung staunen. Psalm 8, Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Früher war ich ein richtiger Banause. Also, was das Staunen und Genießen der Schönheiten in der Natur anbelangt. Aber durch meine Frau Elke bin ich dann irgendwann mal auf den Geschmack gekommen. Und heute ist es für mich so wunderbar, prachtvolle bunte Blumen zu betrachten, Vögel zwitschern zu hören und Schmetterlinge im Garten herumdüsen zu sehen. Eine einzigartige Bergwelt zu bestaunen, auch wenn ich Höhenangst habe. Am Meer zu stehen und einen Sonnenuntergang zu betrachten, den mag ich lieber als den Sonnenaufgang, denn da muss man so furchtbar früh morgens aufstehen. Oder im Wald einen längeren Spaziergang zu machen. Das sind für mich inzwischen doch ganz tolle Erlebnisse und Highlights. Und da kann ich dann auch immer Gott ein fettes Lob geben. Ich muss da nur lernen, meine Sinne von Gott für diese wundervollen Dinge schärfen zu lassen. Also genau hinzuhören und hinzusehen, was um mich herum so passiert. den Greifvogel zu entdecken, der über mir kreist, das Reh mit dem Fernglas zu erspähen, das ein paar hundert Meter weiter am Waldrand auf der Wiese äst, und dann einfach Gott für diese schöne Pflanzen- und Tierwelt preisen. Wie kreativ und originell war doch Gott bei der Schöpfung, und bei allen Schöpfungswerken war immer das Ergebnis, und es war sehr gut. Also, wenn du etwas Krasses, Geniales, Brillantes hörst oder siehst, dann jauchze und tanze und mache Gott die größten Komplimente. Ist er nicht ein genialer Schöpfer? Zweitens sollte ich Gott loben im Anblick eines Menschen. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Ihr kennt wohl alle das Märchen von Schneewittchen. Da ist also die böse Königin, die sich jeden Tag vor dem Spiegel betrachtet und dann fragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann antwortet der magische Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Ja, bis dann Schneewittchen zum schönsten Model heranwächst und die Königin in ihrer Schönheit übertrumpft. Nun, wir alle Frauen und Männer kennen das, dass wir morgens vor dem Spiegel stehen und mehr oder weniger enttäuscht, zufrieden oder vielleicht sogar beglückt sind, was wir da sehen. Die meisten Leute sind ja eher, und das ist sicher eine deutsche Spezialität, enttäuscht. Ach du Schande, was bin ich doch für eine hässliche Kröte. So viele Pickel und Falten. Und die Nase ist so dick und krumm. Da mag mich ja niemand mehr ansehen. Da gehen sie dann sofort zum Schönheitschirurgen und lassen sich irgendwelche Stellen im Gesicht oder anderswo für viel Geld operieren. Oder trauen sich vielleicht sogar gar nicht mehr unter Leute. Weil sie einfach das Gefühl haben, wie der abstoßende und entstellte Glöckner von Notre Dame auszusehen, den niemand mag, von dem sich alle abwenden, weil der ebenso fürchterlich und abscheulich aussieht. Nun sagt aber die Bibel, dass Gott den Menschen ganz wunderbar geschaffen hat. Auch der war nach der Schöpfungsgeschichte sehr gut gemacht. Meine Schwägerin hat mir mal ein Bilderbuch geschenkt, aber richtig toll. Gott ist da am Werkeln und Basteln in seiner Schöpferwerkstatt. Da feilt er noch herum, macht hier die Nase gerade, da die Brust etwas größer und er schafft den Menschen. Also wie ein Töpfer, der an seiner Drehscheibe etwas Kunstvolles entwickelt, so wie er sich das vorher ausgedacht hat oder wie ihm das spontan in den Sinn kommt. Eine Figur, einen Menschen, wunderschön, perfekt, ein Kunstwerk. Mir hat dieses Bilderbuch geholfen, mir vorzustellen, wie Gott an mir, dem Rainer Platzek, modelliert, um mich vollkommen herzustellen. Egal, ob ich mich selbst so nach den Idealen der Schönheit als männliches Supermodel betrachte, das bringt mir jetzt sowieso nichts mehr als sogenannter Sixty. Gott hat mich und Gott hat dich ganz arg schön geschaffen. Das ist so. Du bist einmalig, ein einzigartiges Lebewesen, von ihm ausgedacht und kreiert. Na, wenn das kein Grund ist, ihn zu loben. Du bist ein Geniestreich Gottes. In einem Jugendsong heißt es: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. So kannst du auch jeden Menschen, der dir begegnet, egal ob du ihn ansehnlich oder hässlich findest, als Wunderwerk Gottes betrachten und den Schöpfer dafür preisen. Selbst einen, vor dem du dich ekelst, denn ursprünglich ist er oder sie ein einzigartiges, prachtvolles Geschöpf Gottes. Und dafür ist Gott zu preisen. Ein dritter besonderer Grund, Gott anzubeten, ist in der Einsamkeit und in Lebensgefahr. Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass die Verordnung erlassen war, begab er sich in seine Wohnung, wo er in seinem Obergemach Fenster hatte, die nach Jerusalem hin offen standen. Dort warf er sich täglich dreimal auf die Knie nieder, verrichtete sein Gebet und seinen Lobpreis vor seinem Gott ganz so, wie er es auch davor regelmäßig getan hatte. Da erlässt der persische König Darius also den Befehl, dass man in den nächsten 30 Tagen nicht beten dürfe. Wer beim Beten zu irgendeinem Gott erwischt würde, der werde mit dem Tod bestraft. Davon sind natürlich auch der fromme Jude Daniel und seine Freunde betroffen. Wie reagiert er? Er zieht sich zwar in sein Haus zurück, aber dann reißt er die Fenster, die in Richtung Jerusalem liegen, weit auf und betet zu seinem Gott Yahweh dreimal am Tag. Wie sonst auch, wie er das gewohnt ist, morgens, mittags und abends. Laut und inbrünstig lobt und dankt er Gott, sodass es jeder, der an seinem Fenster vorbeigeht, auch ganz deutlich hören kann. Nun, ich glaube nicht, dass Daniel ein so außergewöhnlich tapferer Mann gewesen ist, der hier einfach seinen Mut zeigen will. Wir sollen ja nicht provozieren und herausfordern und unsere Feinde zum Zorn reizen. Aber wenn uns da verboten wird zu beten, dann gilt für uns der Grundsatz, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen, selbst wenn es uns das Leben kosten könnte. Nun werden uns in der Corona-Krise auch einige Dinge von Seiten des Kreises, des Bundeslandes NRW oder der Bundesregierung verordnet, deren Übertretung auch mit drastischen Strafen geahndet wird. Uns wird zwar nicht das Beten zu Hause verboten, aber doch angeordnet, uns in größeren Gruppen öffentlich und auch privat zu versammeln. Dürfen wir uns da nicht doch auch zum Beten in den Häusern treffen? Darf man uns das als Christen verbieten? Nun, ich denke, uns werden ja nicht spirituelle und geistliche Übungen verboten. Die Maßnahmen dienen nicht dazu, unseren Glauben einzuschränken oder uns als fromme Leute zu diskriminieren. Vielmehr dazu, uns selbst und andere vor einem gefährlichen Virus zu schützen. Damit wir nicht selbst krank werden oder durch ein leichtfertiges Verhalten andere anstecken und in Gefahr bringen. Wir dürfen da bitteschön nicht diese Situationen in einen gemeinsamen Topf werfen. Zurück zu der Situation Daniel. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit nach Hause. Manche Leute müssen sich bewusst aus dem Trubel und der Hektik zurückziehen, um im stillen Kämmerlein Zeit mit Gott zu verbringen. Also entschleunigen, sich einsame Orte suchen, wo sie auf die Knie fallen oder die Hände nach oben ausstrecken können, wo sie laut jauchzen oder weinen können und dann auch mal ganz ruhig auf Gott hören können. Andere Leute sind von Hause aus einsam, Singles, die keinen Partner oder keine Partnerin haben oder auch keine Freunde. Witwen oder Witwer, die ihren Ehepartner verloren haben, Geschiedene, deren Beziehung zerbrochen ist, Waisen ohne Eltern und weitere Angehörige, Kriminelle in der Gefängniszelle, vielleicht auch ganz normale Menschen, denen man ihre Einsamkeit nicht auf den ersten Blick ansieht. Leute, die eher unter ihrer Einsamkeit leiden, denen das ganz arg furchtbar ist, allein in ihrer Wohnung zu hocken. Ein Single nahm sich in einem Spielfilm mal ein paar Schaufensterpuppen mit nach Hause. Die gaben ihm dann das Gefühl, nicht alleine zu sein. Aber auch solche einsamen Stunden, von denen es viele geben mag, kann man eindämmen, indem man sie mit Anbetung füllt. Gott ist auf jeden Fall anwesend, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und wir können gute, aufbauende Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir ihn anbeten. Nun, selbst in Lebensgefahr oder in großer Not können und sollten wir Gott anbeten. Ich möchte das im nächsten Punkt entfalten. Viertens, in großer Not. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wie Daniel im Alten Testament, so sind auch Paulus und sein Begleiter Silas im Neuen Testament in höchster Lebensgefahr. Eine ähnliche Situation. Dem frommen Juden hat man das Beten im heidnischen Land verboten. Die Missionare hat man ins Gefängnis geworfen, weil sie die gute Nachricht von Jesus verkündigen. Dort warten sie nun auf ihren Prozess. Sie hocken in einem feuchten, dunklen Loch, sind wohl angekettet, Füße in Eisenringen. Es stinkt in der Zelle. Eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und dann, so um Mitternacht, als sie alle in ihren Gefängniszellen schon schlafen, ertönt aus der einen Zelle da ein lauter Männergesang. Loblieder, Hymnen, Chorusse, Anbetungssongs. Die anderen Mitgefangenen wachen auf. Einige werden wütend sein, dass sie in ihrem Schlaf so gestört werden. Andere lauschen den gesprochenen und gesungenen Gebeten. Vielleicht repetieren Paulus und Silas Psalmen aus dem Alten Testament, die sie auswendig können. Vielleicht sind es neue, einfache Melodien und Texte, die Jesus preisen. Sie lassen sich nicht unterkriegen, nicht den Mund verbieten. Sie preisen Gottes Macht, seine Stärke, seine Größe. Sie erheben ihren Herrn, ihren Kyrios Jesus Christus, der größer ist als der Kaiser in Rom. Und dem vertrauen sie, egal was passieren wird. Es gibt etliche Beispiele in der Bibel, wo der Lobpreis Gottes die frommen Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben. Einzelne oder ein ganzes Volk haben Gott in Todesgefahr angebetet und die Feinde wurden verwirrt, vertrieben oder total umgewandelt. Gott hat den Lobpreis seines Volkes gehört und darauf reagiert. Als seine Stärke gepriesen wurde, hat er eingegriffen und die Feinde in die Flucht geschlagen. Wir sollten Gott auch anbeten nach einem außergewöhnlichen Ereignis. Psalm 30, Vers 12 und 13. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Nicht nur in einer großen Not, sondern auch dann, wenn wir heil daraus gekommen und gerettet worden sind, sollen wir Gott preisen. Wir haben das sicher schon alle erlebt. Wir sind bewahrt worden vor einem schlimmen Unfall. Viele andere sind auf der Autobahn ineinander gerauscht. Wir konnten aber rechtzeitig abbremsen und auf den Standstreifen fahren. oder wir haben eine Operation im Krankenhaus gut überstanden. Alles hat reibungslos funktioniert. Es gab keinerlei Komplikationen. Wir sind wieder auf dem Weg der Besserung. Oder es sind uns sonst irgendwelche andere wundersame Ereignisse widerfahren. Und als Christen bezeichnen wir das als Wunder Gottes, als sein liebevolles Eingreifen. Also, Gott danken und ihn preisen, wenn er uns wieder gesund gemacht hat. Oder die Diagnose des Arztes doch nicht so katastrophal war, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn die Trauer trotz eines Verlustes doch nicht zu einer Verzweiflung geführt hat und ich viel Trost durch Gott und andere Menschen erfahren durfte. Wenn ich nach einem Arbeitsplatzverlust doch wieder auf die Beine gekommen und eine neue Perspektive gewonnen habe. Dann sollten wir im Nachhinein Gott dafür danken. Nicht das alles so selbstverständlich hinnehmen, wie die neuen Aussätzigen, die nach ihrer Heilung durch Jesus einfach im Niemandsland verschwunden sind. Sondern von Gottes Macht reden und sie bekennen. Du brauchst andere nicht groß theologische Vorträge zu halten oder sie mit dem bombardieren, was du aus der Bibel weißt. Erzähle ihnen einfach, wie du Gott erfährst. Entweder halten sie dich für einen Spinner oder sie denken drüber nach. Über Dogmen und Glaubensgrundsätze kann man stundenlang diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ein persönliches Erlebnis können andere Leute nicht so sehr angreifen und dir ausreden. Und wenn sie dich sogar kennen, wie du vor diesem Ereignis warst und danach bist, dann werden sie auch anfangen zu staunen und den Vater im Himmel preisen. Und die letzte Situation, wo wir Gott anbeten werden, ist im Himmel. Offenbarung 4, 8 bis 11. Jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, die innen und außen mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen sie unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank aus für den, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen. Denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Wusstest du, dass ständig rund um die Uhr Gottesdienst im Himmel gefeiert wird? Wir können uns das sogar schon mit den verschiedenen Zeitzonen auf der Erde ganz gut vorstellen. Bei uns in Deutschland gilt zum Beispiel die mitteleuropäische Zeit. Je weiter wir nach Osten reisen, desto später ist es. Je weiter wir nach Westen reisen, desto früher ist es. Wenn es bei uns 10 Uhr am Vormittag ist, dann ist es in England erst 9 Uhr, in New York 4 Uhr in der Nacht und in San Francisco gar erst 1 Uhr. Umgekehrt ist es in Moskau zum Beispiel schon 11 Uhr, in Peking bereits 17 Uhr und in Tokio sogar 18 Uhr. Und nun kommt das Faszinierende. Nehmen wir einmal an, alle Christen auf dieser Welt feiern am Sonntagmorgen um 10 Uhr ihren Gottesdienst. Während wir in der Nacht auf Sonntag noch tief und fest schlafen, feiern die Japaner bereits Gottesdienst. Wenn wir noch beim Frühstück sitzen, singen die russischen Gemeinden bereits das erste Lied. Und wenn wir hier in Deutschland mit unserem Gottesdienst fertig sind, dann hat der gerade in England begonnen. Schließlich, wenn wir heute Nachmittag gerade Kaffee trinken, vielleicht um 16 Uhr, fangen die in New York gerade ihre Gottesdienste an. Das ist doch krass, oder? Gott wird rund um die Uhr auf der ganzen Welt gelobt. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, immer wenn Christen beten. Wenn wir das schon nicht schaffen, den ganzen Tag im Lobpreis zu verbringen, so schafft es doch die ganze Christengemeinschaft zusammen. Wenn wir gerade schlafen, dann beten bereits andere Christen in Asien an unserer Stelle. Und wenn die ins Bett gehen, dann haben wir vielleicht unsere Gebetszeit. Ständig findet auf dieser Erde Gottesdienst statt. Das ist doch schon zum Staunen. Aber noch mehr, im Himmel, in der unsichtbaren Welt Gottes auch. Da trällern die Engel ständig um den Thron Gottes herum. Vielleicht auch noch andere Gestalten. Ein immerwährender, mächtiger Lobpreis der himmlischen Heerscharen. Wie wird das wohl sein, wenn wir dann als Christen auch im Himmel sind? Ob wir dann mit einstimmen werden und können? Ich sage immer, vielleicht ist das ein wenig flapsig, fange am besten hier auf der Erde an, Gott zu loben, dann kannst du es auch im Himmel und musst dann nicht noch in die Chorübstunde gehen. Viele befürchten, dass im Himmel Musik gemacht wird, die sie gar nicht mögen. Aber davor habe ich keine Angst. Ich glaube, wir werden da jede Art von Musik mögen, die dort erklingt. Ich stelle mir verschiedene Räume im Himmel vor, wo jeder nach seiner Fasson die Musik machen kann, die er will. In dem einen Raum werden alte Choräle gesungen, in anderen moderne Lobpreissongs. Dann gibt es Räume, wo Gospelchöre Gott preisen. In anderen fetzige Rockbands. Für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein. Oder könnte es sogar sein, dass uns das alles nicht mehr interessiert? Welche Musik im Himmel gespielt wird? Vielleicht gibt es ja eine himmlische Musik, die jeder gerne und begeistert mitmacht. Vielleicht gibt es ja eine himmlische Sprache, in der wir uns alle verständigen werden. Wer weiß es? Es geht ja auch gar nicht um uns, sondern darum, Gott allein die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Wir können heute schon damit beginnen, hier und jetzt. In besonderen Situationen unseres Lebens oder wenn uns danach ist. Der Apostel Paulus schreibt mal an die Philipper: Freut euch immer zu, mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Martin Luther übersetzt, freut euch alle Wege. Das meint auf allen Wegen, überall, wo ihr gerade seid, ständig und immer zu. Denn das gibt Kraft, das macht stark, das baut auf und gibt Mut in schlechten Zeiten. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen.